Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Der Zenit der Segelflugwelt liegt in diesen Tagen auf dem Bayreuther Flugplatz. Seit Pfingsten finden dort 2 Wochen lang die deutschen Segelflugmeisterschaften der offenen Klasse, der 18-Meter-Klasse und der Doppelsitzer-Klasse statt, einer der höchstklassigsten Segelflugwettbewerbe am Bindlacher Berg. Segelflugwettbewerbe werden wie Luftrennen ausgetragen. Morgens bekommen die Piloten eine bis zu 600 Kilometer lange Strecke vorgegeben, mit Wegmarken, die schnellstmöglich umrundet werden müssen. Das ist bei zunehmendem Drohnenflug im Luftraum gar nicht so einfach, hat unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke vor Ort festgestellt.
Pilotenbriefing bei der deutschen Segelflugmeisterschaft in Bayreuth. Heiko Hertrich, der sportliche Leiter, ehrt die Etappengewinner des vorangegangenen Tages. Ganz oben auf dem Treppchen steht zum ersten Mal eine Pilotin.
Damit haben wir Tagessiegerin auf der deutschen Meisterschaft, Katrin Senne, Bravo Kilo, 125,06.
Katrin Senne, 52, ist eine von nur 3 Pilotinnen im 90-köpfigen Teilnehmerfeld der Segelflug-DM. Die dreifache Familienmutter ist deutsche Segelflugmeisterin und war schon 2-mal Weltmeisterin im Frauenwettbewerb. Jetzt will sie auch die Männerkonkurrenz bezwingen.
Wenn man an der Zeit, ja. Aber hier sind sau viele gute Piloten und Weltmeister und Ex-Weltmeister. Also die 18-Meter-Klasse ist eine sehr stark besetzte Klasse.
Die 18-Meter-Klasse, also Segelflugzeuge bis 18 Meter Spannweite, ist das teilnehmerstärkste Wertungsfeld. Katrin Senne musste sich nach längerer Wettbewerbspause mühsam an die Spitze zurückkämpfen.
Ich habe auch selber 3 Kinder großgezogen. In der Zeit war es echt schwierig, wo die klein waren. Da habe ich auch ein paar Jahre Pause gemacht, muss ich gestehen. Und dann wieder einen Anschluss zu finden und dann weiß man hat kleine Kinder am Boden, das ist schon nochmal für den Kopf auch eine spezielle Sache. Weil es ist nicht ganz ungefährlich. Das muss man einfach so dazu sagen.
Neben der 18-Meter-Klasse, in der Katrin Senne startet, gibt es noch Doppelsitzer und die offene Klasse mit Seglern bis zu 30 Metern Spannweite. Das größte Flugzeug, die Nemeta, pilotiert der älteste und erfahrenste Teilnehmer im Feld, Bruno Gantenbrink, Wettbewerbsflieger seit einem halben Jahrhundert. Am 5. Wertungstag fliegt der 74-Jährige schnell wie ein junger Falke und wird Tageszweiter.
In der Tat, ich bin gestern ganz gut geflogen, nachdem ich mich über die letzten Tage sehr geärgert hatte und schon mich zum alten Eisen gezählt habe. Die meisten Leute glauben, dass Segelfliegen mit Wissen zu tun hat oder mit der Technik, das Flugzeug zu fliegen, hat im Wettbewerb relativ wenig damit zu tun, sondern im Wesentlichen ist das Entscheidungsverhalten von Piloten. Denn alles, was wir vor uns sehen und mit dem wir umgehen müssen, mit dem Wetter und mit der Taktik der Mitbewerber, ist ja alles ungewiss.
Umso mehr zählen Erfahrung und die richtige Risikostrategie. Wer zu schnell fliegt und dabei zu viel Höhe verliert, säuft ab, wie es in der Fliegersprache heißt, findet also keine Thermik mehr, also warme aufsteigende Luft, die das Flugzeug lautlos nach oben trägt. Katrin Senne checkt kurz vor dem Start noch einmal alle Systeme in ihrem engen Cockpit.
Jetzt geht's dann gleich los. Jetzt muss ich den Bordrechner anstellen. Warte. Und dann kommt meistens das Vario-Geräusch dann, was einem anzeigt, ob es nach oben oder nach unten geht. Select Pilot. Und jetzt gucken, dass die richtige Aufgabe drin ist. Jawohl.
Ein Schleppflugzeug zieht den Segler auf 600 Meter Höhe. Katrin Senne fliegt in den nächsten 4 Stunden ausschließlich mit Wind- und Sonnenenergie. Heiko Hertrich, der Sportleiter, hat einen anspruchsvollen Kurs mit 3 Wendepunkten in Oberfranken und dem benachbarten Tschechien gesteckt. Den müssen die Piloten umrunden, also das Gelände in ausreichender Höhe überfliegen.
Ja, heute haben wir sie gequält. Ne? Wir hatten 4 schöne Tage hintereinander mit hohen Schnitten und man kann nicht jeden Tag erwarten, dass man da hier bolzen kann und mit Fluggeschwindigkeit von 200 durch die Gegend fliegt. Wir müssen schon ein bisschen separieren, ne? die ganze Geschichte. Und wer deutscher Meister werden will, der muss auch mal bei so einem Wetter zurechtkommen. Ja, und es war schwieriges Wetter im Westen, Tiefe, also keine große Flughöhe.
Im Flugfunk klagen die Piloten über die schwierigen Bedingungen und die schwache Thermik. Hertrich gibt vom Flugplatztower aus Tipps und Durchhalteparolen.
Euch etwas zu beruhigen. Wir beobachten einige Streckenflieger, die im Feuerstein geschadet sind. Im Moment keinen Tiefpunkt, 3 Pferde, jeweils bis 1500 Meter und die machen gut Strecke, gehen weiter nach Norden.
Am Abend schaffen es fast alle Segler wieder zurück zum Flugplatz Bayreuth. Manche allerdings nur mit Hilfe eines ausgeklappten Triebwerks, das im Rumpf der Segelflugzeuge versteckt ist. Wer kein solches Klapptriebwerk und zu wenig Höhe hat, der setzt sein motorloses Flugzeug auf einem geeigneten Acker oder einer Wiese auf. Das ist ein erprobtes und erlaubtes Landeverfahren, erklärt Hertrich.
Es ist keine Notlandung, es ist kein Absturz, wir nennen es Außenlandung.
Aber gerade diese Außenlandungen und das tiefe Fliegen im bodennahen Luftraum könnten zum Problem für Segelflieger werden. Denn diesen bisher wenig genutzten unteren Luftraum könnten in Zukunft Drohnen und Flugtaxis besetzen. Wettbewerbspilot Thomas Liebert ist Mitglied im Ausschuss Unterer Luftraum des Deutschen Segelflugverbandes.
Wir sind in Regionalbereiche unterteilt. Mein Aufgabengebiet ist die Mitte, wo auch der Frankfurter Raum reinfällt.
Liebert kämpft dafür, dass Hobbypiloten wie Gleitschirmflieger, Ballonfahrer oder Segelflieger genug Platz am Himmel haben. Er engagiert sich gegen neue Beschränkungsgebiete, Zonen, in denen der eigentlich freie Himmel hinter imaginären Zäunen verschwindet.
Das ist etwas, was uns Sorgen macht. Die EU hat dazu einige Verordnungen erlassen, die jetzt nach und nach auch in den Staaten umgesetzt werden müssen. Wir haben das Glück in Deutschland, dass es einen sogenannten Luftraumkriterienkatalog gibt. Das ist ein Werkzeug, was vor über 20 Jahren in Deutschland geschaffen wurde, in dem festgelegt wird, wie Lufträume entstehen sollen.
In diesem Kriterienkatalog sind auch die Anforderungen der Sportfliegerei verzeichnet. Segelflieger brauchen genügend Luftraum, um weite Streckenflüge nur mit Thermik, also erneuerbarer Energie, zu absolvieren. Die kommerzielle Luftfahrt, also die großen Fluggesellschaften, haben andere Interessen. Sie wollen keinen Mischverkehr zwischen Passagierjets und Kleinflugzeugen. Deshalb sind Verkehrsflughäfen von weiträumigen Sperrzonen umgeben. In Zukunft könnten auch noch Luftspediteure dazukommen, die mit selbstfliegenden Transportdrohnen Fracht verschicken.
Wir wissen, dass es auch sehr, sehr viele übertriebene Ideen gibt, dass man also im Privathaushalt sich von der Drohne beliefern lassen kann. Das ist aus unserer Sicht völlig absurd und wirklich weit entfernt von der sinnvollen Nutzbarkeit von solchen Dingen.
Wichtig, so Liebert, seien Kollisionswarngeräte, um Zusammenstöße zu vermeiden. In der Hobbyfliegerei hat sich in den vergangenen Jahren ein Abstandswarnsystem etabliert, das Piloten über Licht- und Tonsignale auf herannahende Flugzeuge und Hindernisse hinweist. Neue Flugobjekte, wie etwa Drohnen, sollten ähnliche Systeme nutzen, fordert Segelflugpilot Bruno Gantenbrink.
Wenn die automatisch fliegen, müssen die entsprechend intelligente Systeme haben, dass sie ausweichen. Denn man kann die Dinger ja nicht mehr sehen. Die sind so klein, die sieht man gar nicht mehr, nicht? Bei den hohen Geschwindigkeiten, mit denen wir fliegen. Und das wird insbesondere deren Verantwortung sein, in den Höhen, in denen sie betrieben werden, alle anderen Luftfahrtteilnehmer, die dort auch sein dürfen, dass die nicht gefährden.
Seit es das Kollisionswarnsystem gibt, ist die Zahl der Zusammenstöße von Sportflugzeugen deutlich zurückgegangen. Das ist gerade bei Wettbewerben wie der Deutschen Meisterschaft in Bayreuth wichtig, wo Dutzende Flugzeuge auf engstem Raum nach Thermik suchen. Segelfliegen sei kein ungefährlicher Sport, sagt Gantenbrink, aber es sei der einzige ihm bekannte Sport, den man auch in hohem Alter noch als Leistungssport betreiben könne. Sein oberstes Ziel?
Spaß haben, Freude haben am Fliegen und dass ich mich auch das nächste Mal, wo ich dann da auf die 80 zugehe, immer noch traue, hier mitzufliegen.